Vă invit să ne ridicăm în picioare și voi citi din 2 Cronici, capitolul 9, dar în germană. Besuch der Königin von Saba. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, mit viel Spezerei und Gold, Trugen und Edelsteine. Und um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zum Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte, und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und die Kleider seiner Mundschenke mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Amen. Sie können sich gerne wieder setzen. Und wir konnten, glaube ich, ganz deutlich vernehmen, um wen es da geht. Es geht um die Königin von Saba, die, so glaube ich, in der ganzen Welt bekannt ist. In der Musik spricht man von ihr. Im Volksmund geht ihre Kunde weiter. Die Bibel berichtet von ihr und viele, viele andere Schriften auch. Und hier diese Bibelstelle, sie erzählt uns von einer Begebenheit, die etwa 950 Jahre vor Christus passierte. Etwas Einmaliges, glaube ich. Etwas Wunderbares. Und wir möchten sehen, wir möchten genauer sehen und feststellen, wie es vor sich gegangen ist. Nun, die Königin von Saba, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen wissen, wo sich das heute befindet. Es ist das heutige Jemen, ein Wüstenstadt, dort, wo nichts wächst, wie der Name schon sagt. Wüste, kein Wasser, kein Ackerbau, kaum möglich. Und dennoch brachte die Königin mit ihren Kamelen, mit den großen Karawanen, viele Gewürze, hier die Spezerei, Gold und andere Edelsteine. Aber heute wissen Sie, wie es dort ausschaut. Man vermutet den königlichen Palast auf einen Berg in Mareb, aber heute ist davon nichts mehr zu sehen. Wissen Sie, was wir heute sehen, wenn wir uns dort aufhalten? Wir sehen einen großen Schutthaufen, der ist in etwa 20 Meter groß. Und dort soll diese Königin gelebt haben. Dort soll damals so viel Reichtum gewesen sein. Kaum zu glauben, oder nicht? Nun, ich möchte euch kurz beschreiben und euch erklären, warum es überhaupt möglich war, dass sie damals so wohlhabend waren. Nun, sie hatten vielleicht sehr viel Gold und Edelsteine, aber sie hatten auch einen sehr großen Damm, in dem sie das Wasser speicherten. Ihr müsst wissen, dort regnet es höchstens zweimal im Jahr. Und dennoch verfügten sie über sehr viel Wissen, um das Wasser zu speichern. Sie schleusten die Wasser von den Bergen her und über Kanäle, und ich staunte nicht wenig, als ich das erfahren habe, brachten sie das Wasser über 40 Kilometer weit in die Oase. Sie hatten mehrere Male im Jahr Ernte, das gebrauchten sie natürlich, aber am reichsten wurden sie, und wisst ihr womit? Mit Weihrauch. Und das ist nicht wenig interessant, denn die Bibel erzählt uns oftmals vom Weihrauch. Es ist eine Art Räucherwerk Vor allem verwendet man das im Tempel. Sowohl Israel tat das, aber auch wie die Heiden. Sie gebrauchten Weihrauch für den Tempel, aber auch für öffentliche Veranstaltungen, welcher Art auch immer, und nicht zuletzt für den privaten Gebrauch. Damals gab es im ganzen Land tausende solcher Weihrauchbäume, und Weihrauch, damit wir uns das besser vorstellen, die Bauern, sie schnitzten in die Baumrinde etwas hinein, und dieser Baum hat, er floss hinaus, und es entstanden eben diese Weihrauchklumpen, sie wurden hart und sie hatten ihren Wert. Es gab auch dort verschiedenste Qualität, die ausschlaggebend waren für den Preis. Und was euch vielleicht auch bald überraschen wird, dieses Produkt, das brachte man vielleicht in die ganze damalige Welt. Sogar bis nach Athen und sogar bis nach Rom brachte man dieses Produkt. Aber trotzdem möchte ich darauf zurückkommen und sagen, diesen Reichtum gibt es dort nicht mehr. Die Wasserdäme gibt es heute nicht mehr. Sie sind gesprungen und sie haben das ganze Land vernichtet. Und ich habe mich gefragt, ja warum? Warum waren die Menschen nicht in der Lage, die Dämme zu restaurieren, alles instand zu halten, damit sie sich das Leben für die Zukunft auch noch versichern? Sie hatten im Land eine unerschöpfliche Geldquelle. Sie mussten doch nur an dem arbeiten, was eh schon gegründet war. Aber sie taten es nicht. Sie haben diese Arbeit vernachlässigt über Generationen hindurch, und in etwa, wissen wir aus der Geschichte, in etwa 600 nach Christus sind die Dämme endgültig gebrochen und sie haben alles zerstört, was in der Umgebung war. Nun, was hat das jetzt zu bedeuten? Was soll jetzt hier die geistliche Botschaft dahinter sein? Die Frage ist, glaube ich, berechtigt. Aber ich frage auch, warum finden wir dann diese Geschichte im Alten Testament in der Bibel? Ich glaube, dass sie heute für uns ein Zeichen ist. Ein Zeichen von hohem geistlichen Gehalt. Wisst ihr, die Bibel zeigt uns und spricht darüber, dass die Menschen, die fromm sind, die gerecht sein wollen, die werden verglichen, und da sagt die Bibel darüber, dass ihr Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das bedeutet, Gott will uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist, er will uns Kraft geben. Und seht ihr, wir sind nun beim Bau. Somit ist meine Frage heute Abend für einen jeden Einzelnen: Wie sieht dein geistlicher Bau aus? Gleicht es einer Ruine, wie die Palaststadt auf Meriba? Oder ist ein Bau in Herrlichkeit, wo der Geist Gottes dich erfüllt, wo der Geist Gottes Gaben gibt? Diese Frage muss man sich natürlich selbst stellen und selber beantworten. Aber seht ihr, die Bibel sagt, und das möchte ich euch vorlesen, im Römerbrief heißt es: Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und wir sind somit wieder beim geistlichen Bau. Wie schaut dein geistlicher Bau aus? Ist es ein Bau in Herrlichkeit, wo Gott Wohlgefallen daran hat, hineinzukommen, es zu erfüllen, oder ist es die Ruine? Aber alle Menschen haben gesündigt, aber alle Menschen haben die Herrlichkeit verloren. Dennoch ist es nicht ein Zustand, der ewig so anhalten darf. Und das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums, denn Gott lässt den Menschen nicht umkommen. Denn er sandte Jesus Christus. Warum sandte er ihn? Um uns neu zu machen, um uns neu zu errichten. Ich glaube, dass jeder Mensch geistlich so einer Ruine gleichkommt. Da gibt es nichts mehr, da gibt es keine Vegetation, da gibt es kein Wasser und ohne Wasser, wissen wir, ist kein Leben möglich. Aber es kommt Gott, der seinen Sohn herabsandte zu uns und bietet uns an, diesen Bau uns neu zu machen. Die Bibel sagt auch, er macht eine neue Kreatur, er macht aus uns einen neuen Menschen. Aber was ist dafür zu tun? Das ist um vieles einfacher, als viele glauben. Da heißt es nämlich wiederum in Römer, genau in Kapitel 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also ich kann mich abrackern, was ich will, ich kann eine Liste vollmachen mit guten Werken, die ich in der laufenden Woche verrichtet habe, aber das alles zählt nicht. Das bringt mich nicht erneut in die Herrlichkeit Gottes, in die mich Gott haben will, sondern ich muss glauben. Ich muss glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, echt ist und die Kraft hat, mich zu verändern. Ja, das sind natürlich keine Geschichten und ich möchte euch ein konkretes Beispiel geben, das wahrscheinlich sehr viele von euch kennen. Der Hauptmann Cornelius, vom Gesetzes her, vom jüdischen Gesetz her, hatte er null Anspruch auf den Gott Israels. Er war ein Heide. Aber er hatte aber wohl erkannt, meine Seele, da ist nichts. Ich habe vielleicht Reichtum und ich gehe stark davon aus, dass ein Hauptmann in damaliger Zeit sehr wohlhabend war, dass es ihm an nichts fehlte. Und dennoch musste er sich eingestehen, ich bin eine geistliche Ruine. Und wisst ihr, was passiert? Er hört dann das Wort Gottes. Es ist der Petrus da, er hört ihm zu. Und da heißt es ganz genau in der Schrift, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und Cornelius wurde ein neuer Mensch. Und Cornelius wusste, was es bedeutet, in die Herrlichkeit Gottes hineinzutreten. Ja, das geht nicht irgendwie neu zu werden, das geht alleine aus der Kraft Gottes heraus. Es ist also ganz einfach. Und wie ich bereits heute schon sagte, blicke doch selbst in dich hinein und mache dir selbst ein Bild darüber, wie dein geistlicher Bau ausschaut. Gleicht es einer Ruine? Das ist natürlich die Sünde, die alles kaputt macht. Oder bist du wahrhaftig der Tempel des Heiligen Geistes, dessen sich Gott erfreut und gerne herabschaut? Aber die frohe Botschaft ist, wir haben Gnade. Das ist das Geschenk, das Gott uns neu machen kann durch Jesus Christus. Wir haben die Heilige Schrift, wir haben die Bibel, das ist das Wort Gottes. Wenn wir darin lesen, werden wir neu gemacht. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott im Gebet, wirkt Gott an uns Wunder, er verändert uns. Durch die Lobpreislieder kommen wir in die Gemeinschaft Gottes. All diese Dinge sind Sachen, die uns helfen, unseren geistlichen Bau zu errichten. Aber wisst ihr was? Ich habe heute kurz angesprochen, dass die Sabäer wohl, ich möchte nicht sagen zu faul waren, aber zumindest sie vernachlässigten die Instandhaltung ihrer Gebäude und deshalb kam es zur unausweichlichen Katastrophe. Wenn wir nun neu gemacht sind, dann müssen wir daran arbeiten. Es reicht nicht, ein Gebäude zu errichten und die Türen abzusperren und sagen, ja, in 50 Jahren komme ich zurück und ich werde mich erfreuen an diesem wunderschönen Haus. Was wird passieren? Es wird wahrscheinlich alles so ziemlich zerstört sein, wenn nicht sogar in sich zusammengebrochen sein. Denn man muss sogar einen Bau erhalten. Man muss sich geistlich am Leben erhalten. Und das geht nur durch die Heilige Schrift, das ist die Bibel, das geht nur durch Gemeinschaft mit Gott, das geht nur durch das Gebet. Deshalb möchte ich uns alle bitten und darauf hinweisen, diese enorm wichtige Aufgabe nicht zu vernachlässigen. Denn dann könnte es passieren, wenn der Mensch ablebt und er die Schwelle der Ewigkeit durchdringt, dass er seine böse Überraschung erlebt. Wenn er zu Lebzeiten kein geistliches Haus hatte, das in aller Herrlichkeit war, wenn er nicht der Tempel des Heiligen Geistes war, so zeigt uns die Bibel, dass die Ewigkeit auf ihn wartet, die sich kein Mensch wünscht. Die Bibel nennt es auch Hölle. Aber erlauben wir Jesus Christus, an uns zu wirken, an uns zu arbeiten, uns zu verändern, dann haben wir die Verheißung, das Versprechen Gottes, dass er uns an einem Ort bringt, wo Häuser nicht mehr zerstört werden, wo wir wahrhaftig an der Quelle sind, die uns am Leben erhält, die uns an der Freude erhält. Und das soll für uns Wahrheit sein. Das wünsche ich mir aus ganzem Herzen. Nun, ich fasse zusammen. Wie schaut dein geistlicher Bau aus? Gleicht es den Ruinen, die es heute so viele gibt? Oder ist es ein Gebäude in aller Herrlichkeit? Ich hoffe, es ist das Zweitere. Und wenn nicht, dann hast du die Gelegenheit heute, und ich bitte hier jetzt einen jeden Einzelnen, es nicht auf morgen zu verschieben, sondern heute zu sagen, durch den Glauben, Herr Jesus Christus, ich habe davon gehört, dass du imstande bist, das Leben zu verändern. Mach es auch bei mir. Lies in der Bibel, versuche zu beten, habe Gemeinschaft mit Gott. Und weißt du was? Du wirst von der Herrlichkeit Gottes bekommen und von ihr erfüllt werden. Amen.